Jenny, guten Morgen. Danke für die Einladung. Heute haben wir eine ganze Menge Jugends da wieder. Heute beschäftigen wir uns mit einem Teil, das ist bereits der dritte Teil in dieser Serie, und zwar mit dem Wachstum und der Entwicklung in der geistigen Welt und mit der Kooperation der Menschen in beiden Welten. Sie erinnern sich, der erste Teil war überhaupt einmal Wege zur Erforschung der geistigen Welt. Der zweite Teil war der Wert unseres Erdenlebens. Was können wir hier schon für die geistige Welt tun? Genügt es, wenn wir sagen, naja, jetzt kümmere ich mich um das Leben hier, und wenn ich dann dort bin, dann kümmere ich mich um das Leben dort. Und heute ist es, wenn man schon in der geistigen Welt ist, was gibt es da für Möglichkeiten zu wachsen, was gibt es da für Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte mit einer Einleitung beginnen, und zwar möchte man irgendwie herausfinden, was ist überhaupt die geistige und die physische Struktur des Menschen und was ist seine Position im geistigen und im physischen Universum. Der Mensch, wissen wir, besteht aus einem Geist und einem Körper. Hier gehen die Interpretationen schon sehr, sehr weit auseinander. Oft wird Geist einfach mit Intellekt übersetzt. Aber das ist noch nicht der Geist, der wirklich dann weitergeht. Das ist noch nicht das, was wir unter Geist verstehen. Dass der physische Körper aus zwei Grundelementen besteht, nämlich aus dem Körper und dem physischen Gemüt, das werden wir uns ganz kurz jetzt in einem Überblick anschauen. Und dazu dient dieser Überblick auch. Der physische Körper, das ist das, was wir angreifen können, das, was wir haben. Er besteht aus Fleisch und Blut und Knochen und Organen und auch aus den fünf Sinnen. Aber wir wissen, dass das der vergängliche oder der sterbliche Körper ist. Bei jedem Begräbnis tragen wir diesen Körper zu Grabe, bevor er sagt, aus Staub bist du gemacht und zu Staub wirst du wieder gegangen. So ähnlich ist es. Das heißt, dieser physische Körper zerfällt wieder in physische Elemente. Ganz egal, wie gesund er zwischendurch war, wie wichtig er zwischendurch war, er zerfällt. Das physische Gemüt, und hier müssen wir schon von der Einordnung her ein bisschen aufpassen, das ist das sogenannte vergängliche Gemüt, das stirbt auch, aber es ist etwas Geistiges. Es sind alle diese Steuerungsmechanismen, die Tiere zum Beispiel auch haben, die Pflanzen auf ihrer Ebene auch haben. Das heißt, die Steuerung für Wachstum, Gesundheit und Wohlergehen des Körpers, das ist die Steuerung fürs Essen, fürs Schlafen, auch für Wohnung, wir alle brauchen eine Wohnung, wir brauchen eine Kleidung und auch die Steuerung für die Vermehrung, für die Sexualität. Die liegt wirklich hier in diesem physischen Gemüt. Und das haben Tiere auch. Aber wir haben nicht nur einen, wie gesagt, einen Körper, der aus physischem Gemüt und physischem Körper besteht, wir haben auch einen Geist. Und dieser Geist besteht aus einem geistigen Gemüt und einem geistigen Körper. Der geistige Körper, das ist die Erscheinungsform, die wir im ewigen Leben haben. Und wenn wir Bücher über die geistige Welt lesen, dann sind die Leute dort ganz normale Menschen. Die kennen sich, die haben ein Gesicht, die schauen eigentlich genauso aus wie wir hier. Nur ist das nicht der physische, sondern der geistige Körper. Der geistige Körper hat genauso Sinne wie der physische Körper. Nur können wir mit diesen geistigen Sinnen eben die geistige Welt wahrnehmen. Und das geistige Gemüt, das ist das sogenannte ewige oder das lebende Gemüt, das besteht, alle, die wir die vorigen Vorträge schon gehört haben, ist das nicht ganz neu, das ist eine Zusammenfassung, besteht aus unserem Herzen, nicht das physische Herz, sondern das geistige Herz, der Sitz unserer Motivationen, der Sitz unserer Liebe. Und dann aus Gefühl, Verstand und Seele. Wir bezeichnen diesen Teil hier nicht nur als Geist, sondern als sogenanntes geistiges Selbst, das aus einem inneren Wesen und einer äußeren Form besteht, nämlich innere Wesen ist das Gefühl, Intellekt und Wille. Herz. Die äußere Form ist die Erscheinungsform des geistigen Körpers. Und auch das physische Wesen besteht nicht nur aus dem Körper, sondern es ist ein gesamtes physisches Selbst, ein lebensfähiges physisches Selbst, das aus einem inneren Wesen und äußeren Wesen besteht, beziehungsweise aus physischem Gemüt und physischem Körper. Und das ist dann meine Lebensform, wie ich sie hier auf dieser Welt habe. Eine Verbindung von geistigem und physischem, ja, geistigen Gemüt, geistiger Körper, physischer Körper und physisches Gemüt. Jetzt sehen wir, dass das gesamte Universum zweigeteilt ist. Genauso zweigeteilt, wie der Mensch zweigeteilt ist. Und vom Schöpfungsplan her, von der Bibel wissen wir, im Johannesevangelium steht, am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist natürlich eine sehr mystische, altgriechische Symbolik. Natürlich, ein Wort, das ich in mir, damit ich ein Wort sprechen kann, muss ich es in mir zuerst einmal klar formen. Natürlich bin ich das Wort. Aber sobald ich es ausgesprochen habe, ist das Wort eine eigene Substanz, die meinem Gedanken voll entspricht. Ist das verständlich? Und dieses Wort wird oft mit Logos übersetzt. Und dieses Ziel der Schöpfung, dieses Ziel von Gottes Schöpfung, war nicht, dass er Mäuse schafft oder dass er Fasizien schafft, die jetzt so schön zu blühen beginnen, sondern das Ziel von Gottes Schöpfung war die Erschaffung seines Ebenbildes, nämlich des Menschen. Aber wir wissen, Ziele sind oft weit weg und man kann nicht gleich mit dem letzten Ziel oft beginnen, sondern man muss einmal Vorbereitungen machen. Wenn ich ein Haus bauen möchte, das ist ein ganz viel einfacheres Beispiel als ein Menschen schaffen, dann muss ich auch zuerst eine Idee, ja, dann muss ich mir aber erst einmal einen Plan machen lassen, dann muss ich schauen, wo kriege ich die Baumaterialien her, wie braucht man das, was kann ich selber machen, habe ich das Geld dafür, alle diese Dinge, habe ich den Platz dafür. Und es ist auch hier so, dass Gott mit der Erschaffung nicht des Endzieles gleich begonnen hat. Das heißt, die Erschaffung des Endzieles machte vorhergehende Schöpfungen einfach notwendig als Voraussetzung dafür. Deswegen war der erste Schritt hier ein Schöpfungsplan. Und in diesem Schöpfungsplan, das ist der Mensch, da ist das Schöpfungsziel Mensch enthalten. Dem Geist des Menschen entsprechend, oder das gesamte geistige Umfeld des Menschen schuf Gott eben diese geistige Welt und dem Körper entsprechend schuf er die physische Welt. Ja? Das heißt, die geistige Welt ist nach dem Vorbild des geistigen Menschen geschaffen und die physische Welt ist nach dem Vorbild des physischen Menschen geschaffen. Nur sind da alle Sachen viel genauer ausgearbeitet. Der Mensch ist dann das Ziel der Schöpfung. Ein Adler hat viel bessere Augen als ein Mensch. Fledermäuse hören Schallwellen, die wir als Mensch nicht mehr hören. Das ist alles viel deutlicher ausgearbeitet, aber es findet alles seine Entsprechung im Menschen. Der erste Schritt der Schöpfung war dann der Schöpfungsplan, das war dieses Ziel hier. Der zweite Schritt, der erste wirkliche Erschaffungsschritt war dann die geistige Welt. Dann kam die physische Welt und als letzten Schritt kam dann die Erschaffung des Menschen. Und diese Einteilung ist sehr wichtig. Wir werden das vielleicht noch gleich sehen. Das geistige und das physische Universum sind der ideale Lebens- und Entwicklungsraum für den Menschen, eben weil es vom Menschen hergeleitet geschaffen wurde. Und der Mensch ist das einzige Wesen, das beide Welten in sich zu einer Einheit hat. Jedes Tier ist ein physisches Wesen mit einem physischen Gemüt und einem physischen Körper. Jeder Engel ist ein geistiges Wesen mit einem geistigen Gemüt und einem geistigen Körper, mit allem, was zum Geist auch gehört. Aber der Mensch ist das einzige Wesen, der Geist und Körper in sich vereinigt. Wie stehen jetzt diese Attribute, diese Bestandteile sozusagen zueinander? Es ist klar, dass das geistige Selbst in der Subjektposition stehen sollte und das physische Selbst in der Objektposition. Ich habe schon länger gewusst, dass heute hier mein Vortrag ist, auch wenn mein physischer Körper nicht wollte, sondern nicht krank ist. Mein Geist hat befohlen, hat gesagt, ich fahre heute noch krank. Bei euch, bei Ihnen ist es genau dasselbe, oder? Genau dasselbe. Das heißt, wenn das alles funktioniert, dann passt es. Wenn der physische Körper immer die Oberhand hat und sagt, in der Früh aufstehen, na, Graz fahren, was soll ich das? Ja? Ich mag eigentlich Stoff. Dann hat das physische Selbst die Subjektposition und das kommt manchmal vor, wenn man sagen würde. Das selber fällt einem nicht auf, das fällt nur bei anderen auf. Also das ist wichtig, wenn man das sagen muss, weil dann kapiert man das vielleicht selber, versteht man es einfach nicht. Das ist schwer, mir geht es jetzt. Das bedeutet, dass auch im geistigen Selbst und im physischen Selbst immer das Gemüt die Subjektposition hat und der Körper die Objektposition, auch hier. Und natürlich bedeutet das auch, dass das geistige Gemüt dem physischen Gemüt gegenüber die Subjektposition hat. Was ist im physischen Gemüt alles drinnen? Es sind alle diese Steuerungsmechanismen für alles, was wir brauchen. Das Essen, das Schlafen. Wir merken, dass uns diese Dinge viel, viel näher stehen. Essen, Schlafen, die Wohnung, Kleidung, ja, Sexualität. Das steht uns alles viel, viel näher als das Geistige. Aber das Geistige sollte die Subjektposition erreichen. Und deswegen wird in Religionen immer wieder, da werden alle möglichen Übungen gemacht, damit das Geistige die Subjektposition dem Physischen selbst gegenüber erlangen kann. Da gibt es Fasten, da gibt es Beten, die lauter Sachen dem Physischen, die wird eigentlich nicht zum Fasten. Ja? Längere Zeit fasten, Jesus hat 40 Tage gefastet, muss man sich vorstellen. Da ist wirklich das Geistige und die Subjektposition, das Physische und die Position. Dann am Ende dieser Fastenzeit sind dann noch die drei Versuchungen gekommen, sind uns auch bekannt. Und da hat Jesus wirklich gezeigt, wie das Geistige die Subjektposition einnehmen soll und das Physische die Position. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil wir hier nur auf Durchreise sind. Es gibt einen alten Hymnus, wir sind nur Gast auf Erden, kennt ihr jemanden? Und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der Ewigen Heimat zu. Was hier noch wichtig zu verstehen ist, hier, das ist alles vertikal. Klar, das Geistige steht im Vordergrund, das Physische im Hintergrund. Aber was die geistige und die physische Welt betrifft, nimmt der Mensch die Subjektposition sowohl der geistigen als auch der physischen. Paulus hat das einmal ausgedrückt und gesagt, wusstet ihr nicht, dass ihr über die Engel richten werdet? Das mag vielleicht hier ein bisschen überraschend sein, aber diese Dinge sind notwendig, damit wir das Geistige und das Physische im Menschen ein bisschen auseinanderhalten können. Es gibt da sehr viel Verwirrung auf dem Gebiet. Dieses Diagramm zeigt die ontologische Ordnungs- und Zuordnungssystem für alle Geschöpfe. Ontologie, das ist die Lehre von den Wesen. Wir kennen die Anatomie. Kennt ihr, ne? Anatomie des Menschen, das ist die Lehre der einzelnen Körperteile und wie sie miteinander funktionieren. Die Ontologie geht weiter. Das untersucht nicht nur den physischen Körper, sondern das Gesamtwesen und die Gesamtposition des Menschen im gesamten Universum. Deswegen ontologische Ordnungs- und Zuordnungssystem. Die Ontologie erklärt die Grundstruktur alles Seienden sowie das Verhältnis der Komponenten zueinander. Das ist eine grundlegende Voraussetzung für ein korrektes Verständnis und für klare Kommunikation, die ohne, und ich nenne es jetzt einmal, Erahnungsbegriffe auskommt. Und gerade wenn wir über diese Dinge reden, dann verwenden wir zwar Begriffe Geist, Gemüt, Körper, Himmel, Hölle, aber jeder hat andere Vorstellungen davon. Und damit wir hier auf eine gleiche Vorstellungsebene kommen, damit wir überhaupt einmal wissen, wovon wir konkret reden, sind diese Zuordnungen sehr wichtig. Die einzigartige Position des Menschen im Universum. Wir haben gesagt, dass der Mensch Subjekt ist, sowohl dem geistigen als auch dem physischen Universum gegenüber. Beginnen wir kurz beim physischen. Das physische Selbst des Menschen ist die komprimierteste und am höchst entwickelste Form aller Geschöpfe des physischen Universums. Aus dieser Sicht heraus ist der Mensch das höchste Tier. Oder sowas. Ja. Die höchste Entwicklung des Tieres. Es gibt kein höheres Tier. In der Evolutionstheorie wird versucht, das Ganze überhaupt einmal zu erklären. Man weiß aber nicht, was da noch kommt. Man weiß auch nicht, warum das so ist. Man weiß auch nicht, wie es angefangen hat. Aber in der momentanen Situation ist der Mensch hier das höchste aller Wesen. Das ist anerkannt. Die komprimierteste und am höchsten entwickelste Form aller Geschöpfe des geistigen Universums. Was sind das? Oder vorher hergeschrieben, das sind Engel, das sind geistige Geschöpfe, die gesamte geistige Umgebung. Und das ist eine sehr reale Umgebung. Muss ich vorstellen, es ist diese Umgebung, die physische Umgebung, schon sehr real für uns, oder? Aber da leben wir nur, manche nur 20 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre, manche 80, 90, manche 100 Jahre. Aber in der Ewigkeit leben wir eine ganze Ewigkeit. Wie real muss das sein? Das muss noch viel realer sein. Dort zahlt es sich wirklich aus, dass man sich einrichtet. Ja? Wir glauben, es zahlt sich da schon aus, dass man sich einrichtet. Das ist auch richtig, aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, eigentlich ist das Durchgangszeit. Der Mensch ist das Zentrum beider Universen. Ich habe keine Mehrzahl für Universum gefunden. Aber jemand Mehrzahl sagt für Universum. Ein Universum ist klar. Wir nennen nur zwei Universen.
Kosmos.
Das ist ein Kosmos. Ich kann auch sagen, ich habe zwei Kosmos. Aber Kosmos ist es vielleicht noch ein bisschen leichter. Aber wenn ich von zwei Universen spreche, muss man ein Wort in irgendeiner Form ableiten. Und in Ermangelung eines Wortes, das im Wörterbuch steht, habe ich jetzt einmal Universum geschrieben. Da sieht man, wie fremd uns das ist. Und wie neu eigentlich. Ja? Von beiden Universen zu sprechen. Das physische Gemüt und der physische Körper des Menschen sind in diesem Sinne voll und ganz Tier, sind aber auch voll und ganz Pflanze, Mineralien und elementare physische Substanzen. Wenn jemand an gewissen Spurenelementen leidet, kann das zu körperlichen Krankheiten führen. Also diese Spurenelemente, das sind eben das Symbol für Mineralien, für chemische Stoffe, für alles Mögliche. Das geistige Gemüt und der geistige Körper, also unser geistiges Selbst, sind in gleichem Sinn voll Engel und voll elementare geistige Substanz. Muss es so sein, der Körper und auch der Geist. Darüber hinaus aber ist seine Ganzheit mehr als die Summe der Teile. Das ist jetzt nicht ein Ding, das von mir stammt, Sie kennen das alle, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Wenn man einen Motor hernimmt, dann gibt es da den Kolben und den Motorblock. Der Kolben alleine kann perfekt sein, nur kann er sicher kein Auto antreiben. Und der Motorblock alleine kann auch perfekt sein, nur kann er auch kein Auto antreiben. Okay? Jetzt muss der Kolben im Motorblock, im richtigen Motorblock, also der richtige Kolben sitzen, dann einspritzt, das muss funktionieren und dann funktioniert das Ganze. Und dann ist das Gesamte mehr als die Summe. Das ist nicht nur ein Motorblock, der da steht und ein Kolben, der da steht, sondern mehr.
Schon
mehr. Ja, es ist ganz ein anderes Ding, ja, ganz eine neue Sache. Ja. Und insofern ist der Mensch, da er jetzt das Zentrum sowohl des geistigen als auch des physischen Universums ist, bedeutend mehr als nur ein Engel oder als nur ein Affe. Eben aufgrund dieser ganz spezifischen Position. Ist das verständlich? Und jetzt noch ein wichtiger Teil. Leben und Sterben im physischen und im geistigen Universum. Es ist vollkommen klar, dass alles geistige Leben, eben dem geistigen Selbst des Menschen entsprechend, auf die Ewigkeit hin angelegt ist. Das heißt, alles, was geistiges Gemüt und geistigen Körper hat, lebt. Im Gegensatz dazu ist alles physische Leben, und dazu gehört alles, was in der physischen Welt lebt. Weil Engel leben nicht in der physischen Welt. Und die Mäuse oder die Katzen, die hier leben, leben auch nicht in der geistigen Welt. Aber alles physische Leben ist dem physischen Selbst des Menschen entsprechend mit einem individuellen Ablaufdatum versehen. Das verstehen wir. Ne? Der Schwerpunkt des physischen Lebens, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, das haben wir im ersten Vortrag darauf hingewiesen, liegt auf Wachstum und Vermehrung sowie der Bildung einer Erblinie. Wir wissen, im geistigen Bereich gibt es keine Vermehrung. Und der Schwerpunkt des geistigen Lebens liegt auf persönlicher Qualifikation, das Übernehmen von Verantwortung für sich und andere. Eine Pflanze oder ein Tier ist für sein Verhalten nicht eigenverantwortlich. Menschen und Engel hingegen schon. Und das zeichnet den Menschen aus, das zeichnet den ewigen Menschen aus. Das Sterben physischer Lebewesen ist in der Natur vollkommen normal und gehört genauso zum Leben wie das Geborenwerden. Das Geborenwerden ist der Eintritt ins Leben, ins physische Leben. Das Sterben ist der Austritt aus dem physischen Leben. Und das gehört zusammen, das menschliche Leben oder auch das Leben eines, was weiß ich, einer Kuh, ja, beginnt mit der Geburt, Schwangerschaft, Geburt und endet mit dem Tod. Das haben wir gerade gesagt. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen heutigen Thema. Das war jetzt nur sozusagen eine Einleitung, eine Orientierung, damit wir überhaupt wissen, wovon wir sprechen. Der unwiederbringliche Wert der Periode unseres Erdenlebens. Wir kennen diese Zeichnung schon vom letzten Vortrag. Ja, das ist die Zeit manchmal der Schwangerschaft, mehr oder weniger 90 Jahre bis zu 90 Jahren, 100, das Erdenleben und dann die lange, lange, lange Ewigkeit. Ja, der einzigartige Wert und der unwiederbringliche Wert der Periode unseres Erdenlebens ist, dass das geistige Selbst und das physische Selbst eine Einheit bilden. Das bildet sich nach dem Tod nicht mehr. das ermöglicht dem geistigen Selbst zu wachsen und sich zu entwickeln. Ohne das kann sich das Geistige nicht entwickeln. Wie schaut nun diese Beziehung während des Erdenlebens aus zwischen dem geistigen Selbst und dem physischen Selbst? Das geistige Selbst bekommt das Lebenselement vom Schöpfer und gibt das, dieses als Geistelement sozusagen, an den physischen Körper weiter. Damit wird der physische Körper lebendig. Das ist übrigens das, was Wissenschaftler noch nicht zusammenbringen. Sie können herumbasteln von lebenden Zellen, können sie Gene herausnehmen, die ganze Genetik oder irgendwas, und können es in eine andere lebende Zelle hineinbasteln. Aber den Lebensatem einhauchen, das heißt aus dem Nichts in irgendeiner Form Leben machen, können wir nicht. Ja, die hohe Biologie nennt sich zwar Biologie, das ist die Lehre vom Leben, aber in Wirklichkeit wird hier nicht Leben gemacht, sondern es wird zwar das Leben erklärt, es wird im Leben herumgebastelt, alles Mögliche, aber das Leben machen ist der Biologie kein. Der beste Professor hat das noch nicht erklärt. Stammzellen kann man züchten, aus einem Grundmaterial, aber nicht aus dem physischen oder physikalischen oder Elementarteilchen, aus denen das dann entsteht. Dieses Leben einhauchen, das funktioniert nicht. Der physische Mensch braucht dann Sonnenlicht und Luft, das ist klar, Wasser und Nahrung, ist auch klar. Ja. Dafür sorgt dann das physische Gemüt, dass das in einer ausgewogenen Menge vorhanden ist. Dafür sorgt das physische Gemüt. Aber das ermöglicht dem Geistmenschen, Taten zu setzen, Taten des Guten. Ja. Alles, was den Geistmenschen interessiert, kann er mit dem physischen Menschen praktisch in die Tat umsetzen. Und dann geht das als Erfolgserlebnis in, nicht nur in die Erinnerung, sondern in das geistige Wachstum des Menschen ein. Ist das verständlich? Ja, nicht so schwierig. Ja. Und diese Vitalitätselemente, die braucht der geistige Mensch wieder, damit er wachsen kann. Ohne Vitalitätselemente kein Wachstum. Ja. Unser Geist könnte nicht wachsen, wenn wir keine physischen Sinne hätten, zum Beispiel keine Augen hätten, keine Ohren hätten, keinen Mund hätten, keine Nase hätten. Ja. Könnte nichts wachsen. Wir könnten nichts lesen, wir könnten uns nichts anschauen, was es in der ganzen physischen Welt gibt, wir könnten nicht herumbasteln, wir könnten keine Erfahrungen sammeln. Wir könnten nicht einmal so den physischen Körper aufrechterhalten und Mund und Nase zu ist, sondern innerhalb von ein paar Sekunden sowieso weg. Und diese Schaffungs- und Wachstumselementen für das geistige Selbst ist möglich durch die Vergeistigung von Erfahrungen, Erfolgen, Misserfolgen, Beziehungen und so weiter. Eine Beziehung, gute Beziehung zu irgendwas, das kann jetzt zu einem Menschen sein, das kann zu irgendeinem Schulfach sein, wenn jemand eine gute Beziehung zur Biologie hat, ist das eine tolle Sache. Ja. Und damit kann ich Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen gehen dann in mein geistiges Selbst ein und auf diese Weise kann mein geistiges Selbst wachsen. Nun gibt es natürlich, und das sind jetzt ein paar so Metaphern, Vitalitätselemente des Guten und des Bösen. Jede Tat erschafft ein Vitalitätselement. Ganz egal, ob es eine gute oder eine, wie wir es nennen jetzt, böse Tat ist. Ja. Das geistige Wachstum funktioniert nur durch Übernehmen von Verantwortung. Und wenn ich gute Taten setze, dann habe ich diese Verantwortung erfüllt, dann habe ich Vitalitätselemente des Guten und daraus erfolgt dann auch ein guter Mensch. Es ist auch ein gutes Gefühl, gute Taten gesetzt zu haben. Ja? Das alte Pfadfinder-Sprichwort, jeden Tag eine gute Tat, ist nicht schlecht. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja? Aber das Ganze funktioniert natürlich auch in die Gegenrichtung. Und man kann auch böse Taten setzen. Wir sehen, was es an Verbrechen gibt und die Zeitungen aufschlagen. Und leider ist diese ganze Journalistik fast versessen auf diese bösen Taten, weil das andere liest man kaum in Zeitungen, oder viel, viel weniger in keiner Relation. Bei den Computerspielen, worum geht es da? Um Schießen hauptsächlich. Ja, es gibt andere auch, es gibt aber um Schnelligkeit, um Geschicklichkeit geht, wo es um den geht, auch um Krütze, um Verstandeskrütze und alles Mögliche. Aber wenn man das in irgendwie einer Relation stellt, dann ist das eine so viel und das andere ist halt, ja, es ist halt Arbeit. Ja. Und irgendwie sind wir auf das, auf diese Seite viel mehr eingeschossen, als uns lieb ist und als uns auch bewusst ist. Das macht natürlich auch schwieriger, die guten Taten und die guten Sachen zu verbreiten. Das zeigt uns immer wieder, der Mensch ist schlecht. Und du bist halt ein Mensch. Wenn wir mehr im täglichen Leben, mehr auf das Gute legen können, und grundsätzlich zu einer Grundansicht kommen können, der Mensch ist gut, und ist ja da manches Mal funktioniert hat, dann wäre das schon ein vollkommenes Umschlagen eigentlich der ganzen Tendenz und unserer ganzen unterbewussten Ansicht. Jetzt zum Wachstum, der Unterschied zwischen Wachstum und Gesundheitszustand des geistigen und des physischen Selbst. Im physischen Selbst geht das Wachstum eigentlich automatisch. Ja, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ist klar, mit 6 Monaten ist es so groß, mit 8 Monaten, 10 Monaten, 12 Monaten, irgendwann geht es dann. Ja. Und dann das Ende ist, ja, manche werden ein bisschen kleiner, manche werden riesen, aber man ist irgendwas dazwischen und ich kann das aber nicht beeinflussen. Das liegt nicht in meiner Macht, meine Größe, meine Augenfarbe, Haar kann man färben, aber die Haarfarbe bleibt trotzdem. Ja, ich kann beeinflussen schon die Breite. Auch nicht immer, aber leichter. Aber die Höhe kann ich sehr schwer beeinflussen, stimmt? Der ist halt so. Der Gesichtsschnitt ist halt so. Wie schaut das jetzt mit dem geistigen Sinn? Ja, zum Gesundheitszustand, der persönliche Gesundheitszustand des physischen Körpers, der hängt ab von der persönlichen Immunstärke, von der Ernährung, von der Lebensweise und auch vom Erbe. Möglicherweise. Es gibt sowas wie Erbkrankheiten, Sachen, die man halt einfach mitschleppen muss, weil wir sie mitbekommen haben. Wie ist das beim geistigen Selbst? Da gibt es Wachstum nicht automatisch. Geistiges Wachstum ist eine Sache, was braucht es unbedingt? Geistiges Wachstum als Basis? Ein Körper, ja. Aber noch Handlungen. Das Markante ist aber Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung ist das markante Stück unseres geistigen Selbst. Das heißt, ich kann physisch ein Hühner sein, groß sein, aber geistig kann ich ein Zwerg sein. Diese Möglichkeit besteht. Ja? Ich kann geistig mittelgroß sein, ich kann geistig ein Riese sein, aber das hängt nicht jetzt vom Alter ab, sondern das hängt von der Verantwortung ab, die ich übernehme. Und das ist fast das einzige Kriterium. Wenn ich diese Verantwortung übernehme, dann genügt es aber nicht, das einfach geistig zu übernehmen, sondern ich muss hier die Daten setzen. Wenn ich die Daten gesetzt habe, dann kommt das als Vitalitätselement in mein geistiges Selbst zurück. Und das bewirkt ein Wachstum meines geistigen Selbst. Wobei das geistige Selbst oder das Geistige nicht das intellektuelle Wissen darstellt, sondern die Herzensbildung. Ich spreche hier wirklich von der Herzensbildung. Was geschieht nun? Beim physischen Tod. War schon jemand dabei, wenn jemand gestorben ist? Ich hatte das Glück, bei meinem Großvater dabei zu sein. In 82 Jahre, er hat wirklich abgeschlossen, für ihn war es kein Problem, in die geistige Welt zu gehen. Er hat gewartet, bis wir alle zusammenkommen. Ich war im Ausland, bin dann noch zurückgekommen, hat alle noch gesehen, hat allen alles Gute gewünscht und ist dann entschlafen. Und dieser letzte Atemzug. Dieses Aufatmen, das letzte Aufatmen, das war eigentlich der Punkt, wo man gesehen hat, dass das Geistelement den Körper verlassen hat. An genau diesem Zeitpunkt hören alle Organe auf zu funktionieren. Der Staub, aus dem symbolisch der Körper gemacht ist, beginnt wieder seine Wirksamkeit und es wird es zerfällt. Es fängt alles an zu zerfallen. Hier wird das Geistelement abgeschnitten, genauso wie die Nabelschnur nach der Geburt. Aus meiner Sicht, aus der physischen Weltsicht, ist der Tod das Ende. Aus der Sicht des Körpers der Frau ist die Geburt das Ende der Schwangerschaft. Aus der Sicht der Zukunft ist genau dieser selbe Vorgang nicht das Ende, sondern die Geburt. Das heißt, der physische Tod ist die Geburt in die ewige Welt. Das bedeutet aber auch, dass der geistige und der geistige Mensch keine Vitalitätselemente mehr hat. Das heißt, dieses Vorrecht oder dieser Riesenvorteil, dass der physische und der geistige Mensch eine Einheit bilden während ihres Erdenlebens, ist mit diesem Zeitpunkt weg. Das Geistelement zwischen geistigem und physischem Selbst wird durchtrennt wie die Nabelschnur bei der Geburt ins physische Leben. Der Körper wird leblos und stirbt. Der Geistmensch ist in die geistige Welt. Und jetzt das Ziel der menschlichen Entwicklung während der Zeit unseres Erdenlebens. Und hier muss ich ein kleines bisschen ausholen, damit wir überhaupt verstehen, warum geistiges Wachstum dort notwendig ist. Wie gesagt, wir haben in der Erdenzeit haben wir Geist und Körper. Der Körper ist der Wohnort unseres Geistes. Manchmal möchte der Geist vielleicht ausbüchsen, das haben wir das beste Auto, das haben wir irgendwo. Aber in Wirklichkeit sollten Geist und Körper eine Einheit bilden, das sollte voll da sein. Und in diesem Verhältnis steht Geist Subjekt, Körper Objekt. Wenn diese Harmonie geschaffen ist, dann ist innerhalb der Einzelperson schon viel erreicht. Aber das ist ja noch nicht alles. Unser physisches Selbst ermöglicht unserem geistigen Selbst, mit allen Dingen in der irdischen Welt in Beziehung zu treten, durch unsere fünf Sinne und durch alle meine Aktivitäten. Das heißt, dadurch, dass der Geist hier in einem Körper wohnen kann, ich über den Körper, über die fünf Sinne und über meine Taten alle Dinge beherrschen kann, mit allen Dingen arbeiten kann, mit der gesamten Umwelt arbeiten kann, deswegen hat der Geist die Möglichkeit, über den Körper hier sich zu entwickeln, in der Beziehung zu den Schmetterlingen, in der Beziehung zu den, was weiß ich, was ich alles für vorstelle. Und selbst zur Astronomie, Raumfahrt, alles was es da gibt. Hätte der Geist den Körper nicht, könnte er diese Dinge nicht, mit diesen Dingen nicht in Beziehung treten. Und das nächste ist noch, und das ist noch eine ganz wichtige Sache, wir sind ja nicht nur Individuen. Jeder Mensch, jede Einzelperson ist nur ein halber Mensch. Der Mensch besteht aus Mann und Frau. Das kann ich als Einzelperson machen. Ich kann auch als Einzelperson hier Beziehungen zu den verschiedensten Dingen haben. In der Forschung, in der Lehre, in was auch immer. Aber ich kann als Einzelperson nicht Kinder schaffen. Das geht nicht. Und diese drei Ebenen ermöglicht mir der physische Körper, mein physisches Selbst, während meines Erdenlebens. Unser physisches Selbst ermöglicht uns die intime eheliche Beziehung, es ermöglicht uns Kinder zu zeugen und auf diese Weise eine Generation in Gottes Erdenlinie selbst zu werden und eine neue Generation in Form von Kindern zu schaffen. Damit haben wir jetzt hier auch schon gesagt, was der Geist alleine nicht kann. Nämlich das geistige Selbst des Menschen alleine alles nicht kann. Was es aber für die Entwicklung dieses geistigen Selbst und für die Qualifikation braucht. Es ist so, dass der Wert der drei Hauptbereiche unseres Erdenlebens für die Entwicklung des geistigen Selbst, das ist aus allen drei Hauptbereichen benötigen wir die durch intensives Geben und Nehmen erzeugten positiven Vitalitätselemente. Wir vergeistigen diese persönlichen Erfahrungen und können sie so in die ewige Welt mitnehmen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Um eine abgerundete Persönlichkeit zu entwickeln, die sich in der ewigen Welt größtmöglicher Freiheit erfreuen kann.
Kannst du mich erinnern, am letzten Vortrag im Robert der Lassenzöhe?
Da haben wir über diese geistigen Freiheiten gesprochen. Ist es sogar notwendig, eine gewisse Meisterschaft in allen drei Hauptbereichen unseres Lebens zu erlangen. Diese Qualifikationen zu erreichen, ist letztlich das Ziel unseres Lebens. Das heißt, wir brauchen eine Meisterschaft auf diesem Gebiet, wir brauchen auch eine Meisterschaft auf diesem Gebiet und auch eine Meisterschaft, eine Qualifikation auf diesem Gebiet. Es genügt nicht, eines auszuklammern. Und das ist aber in der Geschichte sehr oft gemacht worden. Zölibat zum Beispiel klammert dieses Gebiet vollkommen aus. Ich war bei den Franziskanern im Kloster, wir haben dieses Gebiet, ich war zwar der Gärtner dort und habe noch mehr zu tun gehabt, aber im Kloster gilt Armut. Ja, da hat man persönlichen Besitz oder irgend sowas, gibt es dort nicht. Das hat seine Gründe, warum das gemacht wird. Ich will das absolut nicht abwerten, nicht ein Quäntchen abwerten. Das kommt aus der Erkenntnis, dass immer in uns, wir sind gefallene Menschen, dass das Physische immer die Subjektposition erlangen möchte. Und diese Leute erkennen das und möchten das wirklich in die Objektposition bringen und den Geist, das geistige Selbst in die Subjektposition stellen. Hochachtung vor den Menschen, die das machen. Ja. Trotzdem, als vollkommene Entwicklung für unser Leben in der geistigen Welt, genügt es. Das verstehe ich. Wenn wir die Dinge so aufzeichnen, so ontologisch, wie man das nennt, ja, also die Großanatomie sozusagen, die Großanatomie des Universums und des Menschen, dann kommen wir hier zu Schlüssen, die eigentlich sehr logisch sind, sehr einfach nachvollziehbar sind. Sie sind nicht schwierig nachvollziehbar. Was passiert, wenn eines dieser Ziele nicht erreicht werden konnte? Stirbt man trotzdem. Dann fehlt was. Dann fehlt was. Und jetzt muss es Möglichkeiten geben, dass von dort aus, ohne den Vorteil zu haben, dass der physische Körper gleich mit dem geistigen zusammenhängt, diese Entwicklung nachzuholen. Und das ist das eigentliche Thema jetzt des heutigen Vortrags. Ich habe mir gedacht, dass diese Einleitung notwendig ist, sonst wissen wir nicht, wovon wir sprechen. Genau diese Entwicklung, was hier irgendwie unerledigt geblieben ist, gilt es nachzuholen.